Es ist Samstag, der 5. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Donald Trump hat sich von Helmut Markwort beraten lassen und fordert nun Zölle, Zölle, Zölle und bloß nicht an die Arbeiter denken. Elon Musk könnte seinen Ausflug in die Politik bald beenden und sich wieder auf das konzentrieren, was er am besten kann, einfach bumsen. Die neue Bundesregierung plant, dass wegen Volksverhetzung verurteilte Mitbürger künftig nicht mehr für politische Ämter kandidieren dürfen. Das würde Bernd Höckes Chancen, der nächste Führer zu werden, deutlich schmälern. Höcke würde gern schriftlich protestieren, aber dafür fehlt ihm aktuell Le Pen. Angeblich schon in der kommenden Woche wollen Christ und Sozialdemokraten ihre Koalitionsverhandlungen beenden. Im Idealfall mit einem Koalitionsvertrag. Bis zuletzt gerungen wird dabei um die Migrationspolitik. Friedrich Merz will eine deutliche Migrationswende. Die SPD allenfalls ein Wändchen. Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Iris Seyram, sie ist Rechtsanwältin und bundespolitische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtbüro und weiß aus eigener Erfahrung, wie gut oder wie schlecht die deutsche Gesellschaft mit Migranten umgeht. Und ich persönlich schätze sie sehr für ihre offene, direkte und unkomplizierte Art.
Danke.
Dina Riese, sie leitet die Innenpolitik bei der TAZ und beschäftigt sich seit Jahren mit Migration und Integration, immer mit unbequemem und klugen Blick von links. Die von der Union angekündigte Verschärfung beim Asylrecht sind für sie vor allem eins, Symbolpolitik. Und Michael Bröker, er ist Chefredakteur von Table Media und kennt den Politikbetrieb so gut, dass man sich wundert, warum er nicht längst selbst Minister ist, Innenminister zum Beispiel. Herzlich willkommen, ihr drei.
Hallo.
Guten Tag.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über Migration und ich weiß, dass es Leute gibt, die jetzt sagen, toll, damit geht ihr der AfD auf den Leim, damit bedient ihr deren Agenda. Und ich sage, Mumpitz, wenn wir an Orten wie diesen nicht sachlich, aufgeklärt und gern auch kontrovers darüber sprechen, was viele Menschen sehr beschäftigt, den künftigen Kanzler auch höchst beschäftigt, ob wirklich zu Recht, das werden wir noch sehen, dann können wir es mit der pluralistischen Gesellschaft eigentlich auch lassen, mit der Aufklärung auch. Deshalb natürlich reden wir hier über Migration. Wie sind die Zahlen wirklich? Wie groß ist die vermeintliche Bedrohung wirklich? Welche Konzepte sind sinnvoll, welche eher nicht? Bei keinem Thema hat der Kanzlerkandidat Friedrich Merz jedenfalls mehr versprochen.
Ich weigere mich anzuerkennen, dass die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und jetzt Aschaffenburg die neue Normalität in Deutschland sein sollen. Das Maß ist endgültig voll.
Das war Ende Januar und das klang ja so, als werde nicht weniger als eine 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik folgen. Doch jetzt trifft Wahlkampf auf Realität und kein Thema bietet dabei mehr Enttäuschungspotenzial für konservative Wähler als die Migration. Also schauen wir uns das Thema genauer an, steigen direkt mit dem Aufreger der Woche ein. Der kam vom Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Und der heißt Hans-Eckart Sommer, ist auch CSU-Mitglied. Er forderte einen radikalen Kurswechsel in der Asylpolitik. Man müsse sich aus alten Denkschemata befreien. Am individuellen Grundrecht auf Asyl festzuhalten, so Sommer, sei falsch. Stattdessen will er humanitäre Aufnahme in beachtlicher Höhe, bei denen aber auch Faktoren wie die Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt eine Rolle spielen können. Sein Vorbild ist Kanada. Die Frage an euch, bevor wir da inhaltlich tiefer eintauchen. Wie ungewöhnlich ist es, dass sich hier ein Behördenchef und Beamter mitten in die Koalitionsverhandlungen mit seiner Privatmeinung einbringt?
Also ich finde ja erstmal bedenkenswert und durchaus auch in Ordnung. Der Mann ist ja nun Experte in seinem Gebiet. Der führt die Behörde, die all das machen muss, worüber wir hier in der politischen Debatte seit Monaten und Jahren diskutieren. Warum sollte er nicht tatsächlich auch mal den Finger in die Wunde legen und sagen, sorry, so wie wir es bisher machen, kriegen wir das Fundament nicht gelöst, nämlich, dass jemand an der Grenze steht und Asyl sagt, egal ob er wirklich schutzbedürftig oder nicht, es ist ein Thema. Ich finde, als Grundlage einer Debatte darf ein BAMF-Chef, wer denn sonst, etwas hineinwerfen, ohne dass sofort alle auf ihn springen und sagen, Rücktritt.
Dina, springst du auf ihn und sagst Rücktritt?
Ich würde nicht springen, aber ich finde das schon bedenklich, wenn jemand, der eine Behörde leitet, die genau dieses System ja umsetzen soll, in der die Anträge von Menschen, die Asyl beantragen, bearbeitet werden und die sich darauf verlassen können müssen, dass da fair und nach geltendem Recht entschieden wird, wenn der genau dieses Recht öffentlich in Frage stellt. Und auch auf politischer Ebene, ja, wenn der sozusagen genau gegen die Linie der Innenministerin und der Bundesregierung, die ja das individuelle Recht auf Asyl bekräftigt, wenn der das in Frage stellt.
Vielleicht hilfst du uns. Du hast dich sehr damit beschäftigt. Die Abschaffung des individuellen Grundrechts auf Asyl ist eine Idee, die finden auch in der Union einige gut. Der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frey zum Beispiel. Was würde das konkret bedeuten, wenn man das abschaffen würde?
Das individuelle Recht auf Asyl ist ja eine direkte Folge aus dem Zweiten Weltkrieg, der Verfolgung durch den Nationalsozialismus von Jüdinnen und Juden, anderen Verfolgten. Und vor allem ist es eine direkte Lehre aus dem massiven Versagen der internationalen Gemeinschaft damals, die Menschen keinen Schutz geboten hat, die Menschen abgewiesen hat und wir alle wissen, wohin das geführt hat. Humanitäre Aufnahme über Kontingente, Resettlement und so weiter ist eine super Idee, kann man gerne machen, kann man ausweiten ohne Ende, ja, weil das wirklich auch hilft, Menschen, besonders vulnerable Menschen, Frauen, Kinder aus gefährlichen Situationen rauszuholen. Witzigerweise möchte die Union das alles ja gerne eindampfen, sprich Aufnahmeprogramme aus Afghanistan und so weiter. Es kann aber das individuelle Recht auf Asyl eigentlich nicht ersetzen, also dass jemand sich auf den Weg macht und sagt, ich brauche Schutz. Es wird immer diese unkontrollierbaren Bewegungen geben und es sind Menschen, die Schutz brauchen mitunter auch und die müssen irgendwo doch einen rechtssicheren Weg haben, das auch einfordern zu können.
Ist Deutschland, und Dina hat das gesagt, vor dem Hintergrund unserer Geschichte und dem Leid, was wir angerichtet haben und die Flüchtlingsströme, die wir quasi selbst verursacht haben, ist das richtig, dass man da seinen eigenen Weg in Sachen Asyl gegangen ist und dieses individuelle Recht anders als in anderen Ländern so hochhält?
Naja, die Argumentation ist, dass man einfach doch ehrlicherweise eine andere Art von Mensch, der hier Schutz sucht, vor Augen hatte. Also wenn man sich das Asylgrundrecht nochmal anschaut, es geht ja wirklich um Leute, die echt politisch verfolgt sind. Und wenn man, ich habe die genaue Zahl jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, die Anerkennungsquote von Menschen, die hier wirklich Asyl suchen, die ist wahnsinnig gering. Und was man zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass wir mit dem System, so wie es jetzt gerade ist, wirklich heillos überfordert sind.
Ich unterbreche nur ungern, aber Dina hat kurz den Kopf geschüttelt, als du sagtest, die Anerkennungsquote sei sehr gering.
Ich habe zwei Sachen, die ich dazu gerne sagen würde. Das eine ist die Schutzquote, die liegt bei rund 60%. Die war vor einer Weile sogar noch höher, als wir auch schon mitten in dieser Situation gesteckt haben.
Artikel 16, wirklich.
Nee, nicht Asyl. Aber okay. Das ist nämlich der andere Punkt. Wir reden hier gerade, und Herr Sommer hat geredet, über das individuelle Asylrecht. Nicht sozusagen über das im Grundgesetz verankerte Grundrecht auf Asyl. Das ist das nicht. Das ist, um was es geht, ist die Frage von, dürfen Menschen, die an der Grenze stehen, sagen, ich beantrage Asyl und dann wird ihr Schutzanspruch geprüft. Das hat Herr Sommer in Frage gestellt und gesagt, die Menschen sollen nur noch über Kontingente kommen dürfen.
Nee, Moment mal, jetzt glaube ich, haben wir einen kurzen Dissens. Also die Sache, dass jemand an der Grenze sagt Asyl und dann reingelassen wird und einen Anspruch hat auf Prüfung, das ist genau das. Das ist das individuelle Recht auf Asyl. Und das hat er insofern in Frage gestellt, als dass er sagt, dass man von diesem Anspruch, dass wir das nicht mehr leisten können und dass wir davon weg müssten. Und das ist im Prinzip, hat er etwas gesagt. Wir sind jetzt gerade irgendwie so super alert und hören da so zu, aber der hat die gleiche Rede schon mal im November, glaube ich, oder so gehalten. Und eigentlich ist es inhaltlich genau das, was auch Thorsten Frey schon vor 2 Jahren in einem FAZ-Einspruch oder wie heißt das nochmal, Fremde Federn, ne, hat er das eigentlich auch schon mal so gesagt. Und das finde ich von dem, wie er es gesagt hat, Sommer, ich glaube, da kann man echt drüber streiten, ob er da auch als Beamter, das ist er letztendlich, ob er so ne, vor seinem Mäßigungsgebot, ob er sich so äußern sollte, das finde ich, sollte eine Diskussion sein. Aber was er gesagt hat, glaube ich, da kommen wir nicht drum herum, uns damit auseinanderzusetzen.
Michael, du nickst, du hast eben gesagt, also er hat auf jeden Fall das Recht, sich dort einzubringen, weil er ja auch seine Erfahrung hat aus dem Alltag. Wie stehst du zu seinem konkreten Vorschlag? Wie wichtig sollte uns heute das individuelle Recht auf Asyl noch sein?
Also man ist zunächst einmal stolz auf die Regelung, die wir gemacht haben, und es gab gute historische Gründe, und deswegen wäre ich immer bereit, auch in der politischen Debatte das ganz ans Ende aller Maßnahmen zu stellen. Ganz ans Ende aller Maßnahmen. Die Union sagt ja nicht, wir beenden alle Aufgaben. Aufnahmeprogramme, wir machen kein individuelles Asylrecht, sondern sie diskutieren über mögliche Maßnahmen, falls die bisherigen nicht funktionieren. Und deswegen bin ich nur dabei, wenn der Rechtsstaat im Moment nicht in der Lage ist, die Nichtschutzbedürftigen, also diejenigen, die nicht unter diese Schutzquote fallen, nach mehreren Instanzen, allen juristischen Diskussionen, allen Gerichten nicht in der Lage sind, die nach allen Regeln des Rechtsstaats auch tatsächlich zur Ausreise zu bewegen, dann muss man natürlich denklogisch überlegen, wie bekommen wir weniger, entweder über die Grenzen, Klammer auf, geht nicht, de facto Grenzschließung geht nicht, dann muss ich an die Frage des Asylrechts ran. Ich halte das für eine zwingende Logik, dass man zumindest darüber diskutiert, und das tut ja nicht nur ein CSU-Mitglied in einer Behörde, das tun alle Migrationsexperten, von Daniel Thühl bis Gerald Knaus, die sich jahrzehntelang mit diesem Thema befassen, sagen am Ende, wenn es nicht gelingt, den Rechtsstaat durchzusetzen im bisherigen System, müssen wir auch die Systemfrage stellen.
Dina, bisher ist es ja so, dass vor allem junge Männer, die Schlepper bezahlen können, nach Deutschland schaffen. Wäre da dieses von Herrn Sommer ins Spiel gebrachte großzügige Kontingentmodell nicht auch etwas Gutes, weil es gleiche Bedingungen für alle Asylbewerber schafft? Also ist das nicht fairer dann?
Ich habe ja gesagt, dass gegen solche Kontingente überhaupt nichts spricht. Und das ist tatsächlich so. Ja, das war ja auch eine Idee dieses Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan, MenschenrechtlerInnen, Frauen und so weiter, ganz besonders darüber in Sicherheit zu bringen, in Ergänzung quasi eines funktionierenden Asylsystems. Ne? Weil gleichzeitig sind diese Programme, man ist quasi auf Auswahlkriterien des Staates oder der Institutionen, die sie auflegen, angewiesen. Es gibt weniger Transparenz, man hat weniger Möglichkeiten, sich sein Recht einzuklagen. Und wenn man dann diesen Kriterien, die ja auch Nützlichkeit auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel mit beanspruchen, wenn man denen nicht gerecht wird, trotzdem aber eigentlich gute und legitime Fluchtgründe hat, was dann? Ja, also dann ist man der Verfolgung einfach ausgeliefert und das bringt ja auch nichts.
Würde es für dich persönlich das Antlitz der Bundesrepublik Deutschland verändern, wenn man sich von diesem individuellen Anrecht auf Asyl verabschieden würde?
Auf jeden Fall, und ich finde auch, dass es gar nicht, also sozusagen über dieses deutsche Grundgesetz zu reden ist das eine, aber wir sind ja inzwischen, und das hast du vorhin gesagt, ja, wir sind in einem internationalen Kontext, in dem internationale Menschenrechtsnormen dieses individuelle Asylrecht ja auch bestärken. Wir reden über die Genfer Flüchtlingskonvention, wir reden über die Europäische Menschenrechtskonvention. Das heißt, man müsste das deutsche und man müsste das internationale und europäische Rechtssystem massiv über den Haufen werfen.
Da sagt Herr Sommer auch, das ist möglich, das kann Politik in Angriff nehmen und man muss nicht davor kapitulieren, um das mal zu übersetzen.
Und wir haben verschiedene Asylansprüche nebeneinander. Das, was wir so mit dem individuellen Asylrecht verstehen, gibt es in anderen europäischen Ländern nicht. Also man muss nicht so tun, als sei, wenn wir daran rangehen nach 70, 80 Jahren, dann würden wir uns alleine auf den Weg machen gegen alle Humanitätsgrundsätze. Das ist so nicht der Fall. Es gibt andere Länder, die machen es anders. Und warum sollte man sich nicht auch diese Modelle anschauen? Wir sind Zielland Nummer eins. Wir sind in der Mitte Europas. Wir haben das Thema nicht im Griff. Der Rechtsstaat ist massiv beschädigt. Das Vertrauen in alle Institutionen sind beschädigt. Und dann muss man fragen, liegt es vielleicht auch am Grundsätzlichen? Und das könnte diese Systemfrage sein. Man kann es aber auch ans Ende der Debatte schieben und alles andere bis dahin versuchen.
Ich frage mich immer so ein bisschen, was heißt denn, wir haben das nicht im Griff? Also wenn man sich die Zahl der Erstanträge aus dem letzten Jahr anguckt, dann sind das 230.000. Das ist total nah an der 200.000er Obergrenze, die Horst Seehofer mal gefordert hat, die man braucht, um es. Ja, natürlich ist die willkürlich, aber deswegen frage ich, wann ist denn das Ziel erreicht?
Ja, das sage ich dir. Wenn alle Oberbürgermeister, alle Landräte, alle Kreisdirektoren, die Menschen, die vor Ort Kitas beschulen müssen, die Pädagogen aus Erzieher, die Straßen, die vor Ort Politik machen, nicht hier an diesem Tisch, sondern vor Ort. Wenn die sagen, es reicht, dann sollte man diskutieren. Und das tun die seit 4 Jahren, egal welcher Parteifarbe.
Sie tun es natürlich nicht alle in derselben Lautstärke. Nein, es ist von Region zu Region unterschiedlich.
Die ersten waren grüne Landräte.
Was ich total spannend finde in dem Zusammenhang, weil du Michael ja schon Professor Thühm angesprochen hast. Ich habe gerade eine Publikation von ihm gelesen im Verfassungsblog. Das ist im Übrigen also nicht nur für Jura-Nerds, das ist wirklich echt ein total spannendes Portal.
Nicht nur für Leute wie dich.
Ja, genau. da hat er eigentlich skizziert, dass wir sogar schon viel weiter sind. Also dass das, was Sommer da angedacht hat, sogar schon sich auf der europäischen Ebene so anfängt so einzugraben. Und zwar, dass dann nicht nur über die Zurückweisung an der deutschen Grenze gesprochen wird. Das ist ja etwas, was Friedrich Merz versprochen hat, wo jetzt ja auch schon wieder gestritten wird, klappt das überhaupt? Wie denn überhaupt in Abstimmung mit den europäischen Ländern? Sondern da denkt man sogar schon eine Stufe weiter. Also das, finde ich, muss man wirklich zur Kenntnis nehmen, dass da echt sich was verschiebt gerade.
Bevor wir einen Haken machen an die Debatte über individuelles Asylrecht, auch in Zukunft ja oder nein, Iris, an dich die Frage, es ist ja in Wahrheit nicht sehr realistisch, dass sich daran etwas verändert. Du bräuchtest dafür eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und die sehe ich gerade nicht. Wie ist es bei dir?
Ich sehe die auch nicht, bin mir aber auch nicht wirklich sicher, ob man an den Wortlaut des Grundgesetzes so ran müsste. Also weil da sowieso schon drin steht, dass diejenigen, die über ein Drittland eingereist sind, sowieso nicht kommen dürften. Also ich glaube, da müsste man sich wirklich nochmal genau angucken, muss man diesen Wortlaut anfassen. Es gibt da nämlich eben, wie so immer, 5 Juristen, 10 Meinungen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber du hast natürlich recht, sollte es so sein, dass man den Text anfassen müsste, dann geht das natürlich in dieser Konstellation, in diesem Bundestag natürlich nicht. Es sei denn, du nimmst die AfD ins Boot. Ne?
Das will Friedrich Merz Stand jetzt nicht. Man weiß es nicht genau. Wir machen jetzt das, was Dina schon begonnen hat und werfen einen ganz nüchternen Blick auf das Thema, auf die nackten Zahlen. Innenministerin Nancy Faeser, noch Innenministerin, hat diese Woche die Asylstatistik vorgestellt und war dabei mächtig stolz, Migrationspolitik sei nichts für Sprücheklopfer, sondern eine Mammutaufgabe. Ich hoffe, sie hat sich da nicht an uns gewendet. Die Ampelkoalition habe nicht nur die Zahl der ausländischen Fachkräfte erheblich gesteigert, sondern auch die irreguläre Migration stark zurückgedrängt. Also hat sich da kräftig auf die Schulter geklopft. Tatsächlich zeigen die Zahlen steil nach unten. Letztes Jahr, du sagtest es, Dina, baten knapp 230.000 Menschen in Deutschland um Asyl. Das sind rund 30% weniger als im Vorjahr. Diesen Januar und Februar sind es nochmal um rund 40% sogar weniger geworden im Vergleich zum selben Zeitraum 2024. Nancy Faeser, Iris, sagte ja, die Grenzkontrollen der Ampelregierung hätten da einen beträchtlichen Anteil an diesem Rückgang. Wie viel ist da dran?
Ich weiß es nicht. Also diese
Michael weiß es.
Der Michael, dann bitte.
Naja,
Michael.
Sie hat ja Zahlen auch genannt der Zurückweisung unter ihrer Verantwortung im vergangenen Jahr. Das waren, glaube ich, 20.000 bis 25.000 Zurückweisungen. Das sind natürlich Menschen, die kein Visum vorweisen können, die aber nicht Asyl sagen. Aus meiner Sicht eine komplette Nebendebatte. Die Wahrheit ist, die Zahlen sind runtergegangen, weil in Syrien und Afghanistan es bestimmte entlastende Strukturen gab, so dass weniger Menschen geflohen sind. Das Problem an sich, diejenigen, die hier ohne Schutzstatus sind, wieder rauszubekommen, haben wir damit nicht gelöst. Und ich bin eben weiterhin der Meinung, 220.000 Menschen auf Millionen, die da sind und noch eben nicht adäquat integriert sind, sind zu viel. Obwohl es Erfolge sind, sie zurückgedrängt zu haben, das stimmt.
Ja, in Syrien gibt's natürlich auch durch die politische Veränderung Hoffnung darauf, dass die Zukunft vielleicht besser ist. Dina, wie siehst du das? Wie groß ist der Anteil von Nancy Faeser und welche Faktoren siehst du, die wirklich relevant sind?
Also ich würde auch die Wirkung von solchen Grenzkontrollen nicht zu hoch hängen, sondern es ist, wie du gerade gesagt hast, ne, es gibt, also Flucht ist immer was in Wellenbewegungen passiert. Wenn Krisen irgendwo groß sind, fliehen Menschen. Wenn Krisen abebben, dann kommen entsprechend auch weniger Menschen.
Das ist sicherlich ein Grund. In Libyen, das ist sehr wichtig, eines der wichtigsten Transitländer für Migranten. Da hat sich wirklich was getan. Die Sicherheitslage hat sich offenbar verbessert. Hinzu kommt, dass die Ölindustrie dort mächtig aktiv ist, auch Jobchancen bietet und deshalb verzichten zumindest temporär dort viele auf das Weiterziehen. Das heißt also, die Gesamtzahlen der Leute, die übers Mittelmeer kommen, hat sich halbiert im Jahr 24 im Vergleich zum Jahr 23. Dann müssen wir natürlich auch immer sehen, du hast das Temporäre erwähnt, das Gros der Menschen, die in den Jahren 22, 23 zu uns kamen, waren Ukrainerinnen mit ihren Kindern. Und das hat natürlich 24 dann abgeebbt, weil die fliehen wollten und mussten, haben das getan. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Dina?
Ja, aber die tauchen auch in den Asylzahlen nicht auf. Da hat man ja einen ganz anderen Weg gewählt über diese EU-Massenzustromsrichtlinie und diese ungefähr 1 Million oder mehr UkrainerInnen, die sind nie in diesen Zahlen aufgetaucht. Trotzdem stimmt es natürlich, dass die hier sind und dass sozusagen die Unterbringungsversorgungssysteme, Kindergärten, Schulen und so weiter, Integrationskurse mit diesen Menschen beschäftigt sind.
Und das ist der gute Punkt, weil du hast eben zusätzlichen Druck durch die ukrainischen Flüchtlinge auf die ohnehin angespannte Lage. Vielleicht gäbe es das ohne Ukraine, hätten wir nie diese Migrationsdebatte. Aber alles zusammen, ist, du hast nur eine Wohnung, du hast eine Kita, du hast eine Schule. Und darüber muss man eben in manchen Landkreisen und Städten dann reden. Das kommt eben alles zusammen. Und deswegen reden die Leute ja über eine Atempause. Sie reden ja gar nicht so sehr vor Ort über die Abschaffung des Asylgrundrechts, sondern sie reden über eine Atempause. Sie reden über effiziente Maßnahmen, um durchatmen, um integrieren zu können.
Aber wir haben ja diese Diskussion alle Jahre wieder, auch ohne, also ein paar Jahre vor der Ukraine, nach 2015, 16 hatten wir diese Diskussion ja auch schon. Und ich finde schon auch immer erstaunlich, also ich finde total wichtig, in die Kommunen zu gucken und in die Infrastruktur zu gucken. Aber in all dieser Zeit habe ich wenig Leute gehört, die gefordert haben, dann machen wir jetzt die große Initiative Kita-Ausbau, Erzieherinnen besser bezahlen.
Ja. Nein, aber wirklich, aber das ist das A und O. Wir brauchen mehr Erzieher, wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen besser bezahlte
Grundschullehrer. Genau, aber was passiert ist, dass sozusagen Millionen von Euro in Grenzkontrollen gesteckt werden, die nichts bringen, dass wir über Drittstaatmodelle sprechen, die Länder wie Großbritannien oder Italien hunderte Millionen Euro gekostet haben für ein paar tausend Leute, die man hätte dahin schicken wollen, von denen am Ende kein einziger da gelandet ist. Und dass eine Partei wie die Union, die all diese Dinge ja total stark macht, gleichzeitig massiv alles einschränken möchte, was dazu führen würde, zum Beispiel Geflüchteten den Spurwechsel zu erleichtern, also Menschen hier in Arbeit zu bringen, damit sie zum Beispiel genau diesen Fachkräftemangel, den wir ja überall haben, auch
mit lösen können. Das große Problem ist gerade, also das wäre natürlich wünschenswert, dass man so an Fachkräfte rankommt. Ich muss nur sagen, also ich glaube, ich besuche seit über 10, 15 Jahren, 2011 ging es, glaube ich, los mit der großen Flüchtlingsbewegung, als in Libyen Gaddafi gestürzt ist. Ich glaube, da ist das so angerollt. War ich in verschiedenen Einrichtungen, ob in Eisenhüttenstadt, hier in Berlin. Also ich bin da leider, was heißt leider? Ich meine, mein Gott, wir haben alle irgendwie unsere Chancen, versuchen alle irgendwie zurechtzukommen und mit den Möglichkeiten, die wir nun mal haben. Aber ich bin eben halt auch viele getroffen, die waren nicht alphabetisiert, ne? Die hatten kaum eine Schulbildung. Und da eben sich zu überlegen, okay, dann, also so, mit diesem Package müssen die dann auch noch die deutsche Sprache lernen. Und dann erwarten wir, dass die sich hier in den Arbeitsmarkt integrieren. Also ich finde, das ist... Das hört sich immer so super an, aber wenn man dann da ist und in diese hoffnungsvollen Augen guckt und irgendwie aber dann merkt, so, das ist echt ein ganz, ganz, ganz harter Weg, dann finde ich das schwierig.
Ja, und ja, ich finde, wir müssen schon differenzieren. Die letzten 3 Jahre meiner Kenntnis nach hat die Ampel regiert. Ich glaube, die war sozialdemokratisch geführt.
Das hast du richtig in den
Dankeschön. Und die haben ukrainische Flüchtlinge ins Bürgergeld gegeben und nicht in die Arbeit. Also all das, was du gerade zu Recht forderst, Dina, wie ich wirklich finde, sehr zu Recht, hätte auch die Ampel schon natürlich bei einer neuen Flüchtlingsbewegung, sei es aus der Ukraine, umsetzen müssen. Integration ist immer die Priorität Nummer 1. Aber man kann auch beides machen. Man kann Grenzen schützen als autonomer Staat, als Bundesrepublik, genauso wie in Integration und Kita-Ausbau. Es muss beides möglich sein, nicht immer nur das eine.
So, was noch alles möglich ist, besprechen wir gleich. Schließen den Blick auf die Zahlen ab, sind uns einig, dass zwar 2024 die Zahl der Asylsuchenden zurückgegangen ist im Vergleich zu den Vorjahren, halten aber auch fest, das ist nicht die Entwicklung, die jetzt immer so bleiben wird oder ein Trend, der so weitergehen wird. Ein Faktor übrigens auch noch, 2022 und 2023 waren viele Menschen wohl aus Syrien und Afghanistan, die wegen der Corona-bedingten Reisebeschränkungen nicht unterwegs waren, dann wieder aktiver sind Richtung Europa und Deutschland gekommen. Das ist jetzt auch wieder abgeebbt. Damit es künftig weniger gibt, die zu uns kommen, Deutschland vielleicht auch als Zielland nicht mehr so attraktiv ist, hat der wohl künftige Bundeskanzler Friedrich Merz in der Hochphase des Wahlkampfs Ende Januar seinen 5-Punkte-Plan vorgelegt. Es war direkt am Tag nach dem furchtbaren Attentat in Aschaffenburg. Viele haben es auch so analysiert, dass er da quasi noch unter Affekt gehandelt hat von diesem schrecklichen Ereignis. Ich erinnere nochmal an die 5 Punkte, die er dort konkret versprochen hat. Erstens, dauerhafte Grenzkontrollen. Zweitens, Zurückweisung aller Versuche illegaler Einreise, also Zurückweisung auch von Asylsuchenden in die Länder, wo sie gerade über die Grenze wollen, Abschiebehaft für ausreisepflichtige Menschen und tägliche Abschiebungen, Unterstützung bei Abschiebungen durch die Bundespolizei, unbefristeter Ausreisearrest für Gefährder und Straftäter. Dina, was ist von Merz' Forderungen in den aktuellen Verhandlungen übrig geblieben und wie realistisch sind diese 5 Punkte aus heutiger Sicht?
Also wenn man sich die Arbeitspapiere der KoalitionsverhandlerInnen anguckt, ne, dann sehen wir ja sowohl die Zurückweisung an den Grenzen in Absprache mit den europäischen Partnern, wo wir unterschiedliche Interpretationen bei SPD und Union haben, was Absprache heißt. Also ob die einverstanden sein müssen oder ob man nur mal Bescheid gesagt haben muss.
Wir informieren, dass wir zurückweisen, oder aber ist es okay, dass wir zurückweisen?
Genau, auch die Grenzkontrollen stehen weiter in diesem Papier. Und dann ist dieses Papier aber ja auch geprägt von Dingen, die in Rot oder Blau reingeschrieben sind. Also entweder SPD- oder Unionsforderungen, mit denen die andere Seite doch jeweils nicht einverstanden ist. Da gehören dann eben so Dinge dazu wie Asyl in Drittstaaten und so weiter. Abschiebeoffensive steht auch drin, ist man sich auch einig, auch nach Syrien und Afghanistan. Beginnend mit Straftätern und Gefährdern, aber eben nicht nur.
Michael. 2 von 5 würde ich sagen, wenn man es wirklich durchgeht. Die Grenzkontrollen, die gibt es und sie gibt es flächendeckend. Das hat Nancy Faeser gerade nochmal bestätigt.
Genau, die gibt es ja auch bisher schon.
Die gab es auch schon bisher, genau. Auch die erweiterten Befugnisse für die Bundespolizei, aus meiner Sicht völlig richtig. Frag mal einen Bundespolizisten, wie der sich fühlt, wenn der mit solchen Menschen zu tun hat. Der hätte ganz gerne zumindest die Option, dann auch ein Verfahren einleiten zu können beim Haftrichter. Darf er jetzt? Und die anderen Punkte werden so nicht kommen. Vor allen Dingen tägliche Abschiebung, auch die Ausweitung des Abschiebearrests unbefristet. Absoluter Wahnsinn. Eine inhumane Forderung aus meiner Sicht. Wie so oft schießt er übers Ziel hinaus, aber 2 von 5 Punkten landen jetzt schon im Sondierungspapier.
Wir hören nochmal, was Friedrich Merz zu dem Punkt Abschiebung konkret gesagt hat.
Abschiebungen und Rückführungen müssen ab sofort täglich stattfinden. Und die Zahl muss endlich größer werden als die Zahl der immer noch täglich illegal Einreisenden. Nur so bekommen wir das Problem endlich in den Griff.
Man konnte es nur hier im Studio sehen. Michael Brügger hat den Vogel gezeigt, ja, und er meinte damit den künftigen Kanzler. Nein, aber das war ein bisschen vollmundig. Ja,
ja, aber vor allen Dingen, wenn man die Zahlen nimmt von der Bundespolizei, da hast du tausende Grenzübertritte so im Monat. Das ist völlig, völlig unwahrscheinlich und in diesem Rechtsstaat nicht möglich, in ähnlicher Form zurückzuschieben.
Und Punkt. Hatte er mit keinem Experten zu dem Zeitpunkt gesprochen und hat das dann alles nachgeholt? Oder wie erklärst du dir das?
Naja, was wir ja inzwischen wissen, ist, dass es am Tag vorher eine sehr kleine Runde von Männern in der CDU mit scharfer konservativer Haltung in Sachen Migration gab, die sich zusammengeschaltet haben, Thorsten Frey, Alexander Dobrindt, Carsten Linnemann, die miterlebt haben, wie ein gewisser Donald Trump sich in seinen Schreibtisch gesetzt hat und gesagt hat, ich mache jetzt Politikwechsel à la Trump, unterzeichne mal ein paar Dekrete. Und die Idee war, nach Aschaffenburg zu Recht alle empört, entrüstet, traurig. Was kann man tun? Wir brauchen auch Signale. Und da gibt es eben in der Rhetorik einfach Dinge, die Friedrich Merz dann passieren, das hätte ihm nicht passieren dürfen, weil er sammelt natürlich jetzt diese Vorschläge langsam über die Koalitionsverhandlungen wieder ein.
Das ist aber wahnsinnig schädlich, ne? Ich meine, ihr habt ja alle die Umfrageergebnisse von Infratest und ich glaube, Forsa hatte auch noch, ne?
Deutschlandtrend
jetzt. Deutschlandtrend.
Also es gab auch eine seriöse, genau, Infratest-Map.
Von uns, von der ARD. Und der Abstand zwischen Union und AfD, das ist ja erschreckend, ne? Also die sind so dicht beieinander, weil viele diese 180-Grad-Wende beim Schuldenmachen schon nicht so richtig verkraftet haben. Und jetzt hast du das Thema Migration, was ein wahnsinnig wichtiges ist. Und wenn er hier wieder eben diese vollmundigen Versprechen nicht einlösen kann, dann hat er echt ein Problem.
Jetzt muss ich aber zwischendurch doch mal überraschenderweise eine Lanze für Friedrich Merz brechen, ihm jetzt quasi schon der Aufschwung der AfD zur Last gelegt wird. Also, es hatte vor der Ampelregierung, in der es ein richtiges Wachstumsprogramm offenbar für die AfD gab, was neben dem Regierungsprogramm subkutan mitlief, gab es natürlich auch die Zeit von Angela Merkel. Ohne deren Flüchtlingspolitik, ich weiß nicht, ob die AfD überhaupt über 10% gekommen wäre, aber das mal dahingestellt. Und Friedrich Merz, der jetzt quasi dem auch immer vorgeworfen wird, du hast früher mal, als du Parteivorsitzender werden wolltest, 2018 war das, hast du mal versprochen, du wirst die AfD halbieren und jetzt hat sie sich seit dem Zeitpunkt irgendwie quasi mehr als verdoppelt. Ich meine, der Mann regiert noch gar nicht. Ich gebe dir recht, wenn sich nachher alles als leeres Versprechen rausstellt, dann hat auch er seinen Anteil am Wachstum der AfD. Aber bisher, finde ich, sind es dann doch eher die anderen. Und Dina kann kaum abwarten, jetzt was dazu zu sagen.
Ich würde an der Stelle gerne noch einmal sagen, dass ich auch wahnsinnige Zweifel habe an dieser These, dass man mit repressiver und harscher Migrationspolitik rechte Parteien halbieren oder überhaupt dezimieren kann. Das ist ja so eine These, die ständig in den Raum gestellt wird. Und die Ampel ist ja angetreten eigentlich mit seiner sehr progressiven Migrations- und auch Asylpolitik und hat sie dann im Laufe dieser Legislatur immer weiter auch verschärft, sodass wir jetzt quasi eigentlich schon fast einen fließenden Übergang haben in diese neue Regierung. Und internationale Untersuchungen, Studien und so weiter, die sich angeguckt haben, wie das in anderen Ländern funktioniert hat, auch in Dänemark, das ja immer so als Lieblingsbeispiel von der Union gebracht wird, wie eine sozialdemokratische, restriktive Asylpolitik rechte Parteien verkleinert, ist das de facto nicht so. Also die rechten Kräfte werden dadurch nicht geschwächt.
Also okay, das sehe ich wirklich fundamental anders, aber ich kriege
ich
nicht,
schick
das,
dir die
kriege
Studie.
Nicht das Wort.
Ich schicke dir die Studie.
Also erstmal ist meine Frau halbe Dänin und ich bin zweimal im Jahr in Dänemark und in Dänemark sind Dinge passiert, die auch tatsächlich zu Effekten geführt haben. Jetzt gibt es wahrscheinlich für alle Bereiche Studien. Aber eins ist aus meiner Sicht klar, egal mit welchem Soziologen man spricht, du musst die Probleme lösen, ruhig, sachlich, nachvollziehbar, die Menschen als ihre wichtigsten Probleme bezeichnen. Jetzt hat Horst Seehofer nicht recht, dass die Migration die Mutter aller Probleme ist, aber sie ist eines der vielleicht 3, 4 wichtigsten Probleme für die Menschen vor Ort. Und zwar nicht für die kommunalen Stadträte, sondern für die Menschen, deren Kinder in den Schulen sind oder in den Kitas. Und wenn dieses Problem gelöst werden kann durch etwas mehr Stringenz des Rechtsstaats, lass mal das Wort repressive Maßnahmen, weil ich finde, wir halten uns an Rechts in so vielen Dingen, nur leider nicht bei der Rückführung eines mehrfach von diversen Instanzen verurteilten, wenn du so willst, und leider zur Ausreise pflichtigen Asylbewerbers, da halten wir uns leider nicht an den Rechtsstaat. Bei allen anderen sind wir ganz vorne dabei, sich an den Rechtsstaat zu halten. Es geht hier um Stringenz des Rechtsstaats und Glaubwürdigkeit, nicht um repressive Maßnahmen. Dann sinkt die AfD. Ich glaube, das ist zwingend, weil die AfD hatte nie ein anderes Thema. Es ist ein One-Trick-Pony und das war immer die Migration. Wenn man dann da nicht was macht, warum sollte dann nicht die AfD kleiner werden? Das macht mir einfach keinen Sinn.
Hast du da andere Erkenntnisse, was quasi das Thema Nummer 1 für die AfD ist?
Na, das Thema Nummer 1 für die AfD ist natürlich Migration. Aber so wie wir es spielen, wie es sozusagen politisch und medial diskutiert wird, gibt man ja quasi ständig der AfD recht. Und ich finde auch, man muss über Migration diskutieren und darüber, wie man die Probleme, die es in den Kommunen und vor Ort gibt, lösen kann.
Deshalb bist du ja dankenswerterweise auch gekommen in diese Runde.
Aber ne, sozusagen, wenn du sagst, die Kitas und die Systeme und die Schulen, dann möchte ich einmal noch reinwerfen, Deutschland braucht ja Einwanderung. Und auch Menschen, die als Fachkräfte herkommen, nicht über den Asylweg, ne? Die brauchen auch eine Infrastruktur. Die brauchen auch Kitas für ihre Kinder und so weiter. Und die brauchen auch Sprachkurse, also beziehungsweise die meisten nicht, weil die eine der Anforderungen ist, dass man schon Deutsch kann. Aber es braucht eben Lösungen für diese Infrastruktur. Und der Spurwechsel, ja, also wie gesagt, die Ampel hat dieses Chancenaufenthaltsrecht gemacht für Menschen, die schon lange mit einer Duldung hier sind und die meisten von diesen Leuten sind ja eben, also du hast gerade gesagt, durch mehrere Instanzen verurteilt, die allermeisten sind keine Straftäter, die sind hier viele mit einer Duldung, viele seit Jahren, weil sie entweder Gründe haben, weswegen sie nicht abgeschoben können,
die hier
liegen.
Ja, wir kriegen
ja
selbst die Straftäter nicht raus aus dem Land. Also
genau,
das ist
aber
ja
das, aber im Diskurs klingt es immer so, als seien das 90% der Leute. Das ist ein Bruchteil.
Ich würde mal gerne so eine Mittelposition von euch beiden einnehmen, weil ich habe jetzt vieles gehört, was ich bei dir irgendwie nachvollziehen kann und Michael auch bei dir. Bei dir bin ich angesprungen auf die Wörter Rechtsstaatlichkeit und Stringenz, weil genau das ist ja das, was ich eigentlich jetzt gerade so in der Form nicht so wirklich sehe. Die AfD hat jetzt eigentlich die mega geile Position, die lehnen sich einfach in ihren Ohrensessel zurück, gucken sich das Ganze an und sagen einfach nur, wenn wir dran wären, wir würden die einfach so wegzaubern. Also so, als hätten die irgend so ein Wundermittel. Ja, die kommen ja gar nicht in die Verlegenheit zu zeigen, ob deren Maßnahmen, deren Vorschläge wirklich funktionieren würden. Und das Problem ist, bei Stringenz und Ruhe, wenn sich dann jemand hinstellt wie Friedrich Merz und diese 5 Punkte raushaut, völlig unbenommen, dass da dieses Attentat stattgefunden hat, was einen emotional völlig angefasst hat, aber dann muss man doch erwarten, dass derjenige dann Maßnahmen vorschlägt, die nachvollziehbar sind, die irgendwie durchdacht sind und diese Richtlinienkompetenz, also das, da war ich irgendwie wirklich schockiert, was das sollte. Und beim Thema Rechtsstaatlichkeit, dann macht die Bundesregierung halt in der Not irgendwie, um zu zeigen, wir können doch was, dann kommen die mit so Aktionen, die so völlig an rechtsstaatlichen Prinzipien vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Fall des Gefährders erinnert, der angeblich der Bodyguard von Osama Bin Laden gewesen sein soll. War noch in der Merkel-Zeit. Den Typen, also kein Straftäter, ein Gefährder. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, der soll nicht abgeschoben werden. Und die haben den irgendwie in einer Nacht- und Nebelaktion einfach ins Flugzeug gesetzt, nach Tunesien gekarrt. Ich habe noch mit dem Gericht damals abends gesprochen. Die waren völlig fassungslos. Also dann kommen dann irgendwie solche Übersprungshandlungen.
Du meinst also so ein Abschiebeflug kurz vor der Wahl, das ist Populismus?
Ja.
Finde ich auch.
Da können wir uns drauf einigen. Michael, du hast die knallharte Bilanz, die März-Bilanz gezogen. Von den 5 Punkten sind 2 realistisch, werden kommen. Der Rest eher nicht. Was hörst du nun von Leuten aus der Union? Wie zufrieden sind die mit dem Verhandlungsergebnis im Bereich Migration? Weil man kann ja da nicht mehr ernsthaft von großer Migrationswende sprechen.
Ich glaube, die haben sich inzwischen über die letzten Wochen daran gewöhnt, dass es diese große Wende nicht mehr geben wird. Und sie hoffen auf das, wie würde man im Marketing-Slang, das Doing der neuen Regierung. Friedrich Merz wird europäisch arbeiten müssen an Tag 1 und sich mit diesen Staatschefs der europäischen Nachbarländer auseinandersetzen müssen. Übrigens auch am allermeisten mit dem türkischen Präsidenten, weil das ist der Game-Changer. Ein neues EU-Türkei-Update würde die Zahlen wirklich runterbringen. Und die wissen, dass Friedrich Merz nur, wenn er erstmal im Kanzleramt ist, diese Migrationswende wirklich über die Jahre hinkriegen kann. Was da jetzt in den Papieren als Absichtserklärung steht, das scheint kein Unioner jetzt wirklich hinter dem Ofen hervorzuholen.
Was die Union unbedingt will, ist Asylverfahren in Ländern außerhalb der EU ermöglichen. Ähnlich dem Ruanda-Modell, was lange diskutiert wurde von der britischen Regierung. Wie sinnvoll ist das, Dina?
Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ne? Sowohl Großbritannien wollte sowas, Italien hat sowas, also Großbritannien mit Ruanda, Italien hat sowas mit Albanien gemacht, jeweils mehrere 100 Millionen Euro dafür ausgegeben. Großbritannien hat, glaube ich, 340 Millionen an Ruanda bezahlt und Keir Starmer hat ungefähr sofort, als er ins Amt gekommen ist, das ganze Programm wieder eingesackt, weil es nicht funktioniert. Italien hat jetzt auch gerade nach mehreren Gerichtsentscheidungen entschieden, okay, wir müssen diese Lager, für die wir schon 650 Millionen bezahlt haben, irgendwie anders nutzen. Also das ist rechtlich eigentlich nicht umsetzbar und ich finde, man sollte es auch nicht umsetzen.
Bevor wir gleich drauf schauen, was die Koalitionäre gerade beim Thema innere Sicherheit verhandeln, schauen wir nochmal auf konkrete Zahlen und zwar auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Die wurde auch in dieser Woche veröffentlicht. Da gibt's erstmal gute Nachrichten. Die Zahl der registrierten Straftaten insgesamt ist um 1,7% zurückgegangen. Aber bei der besonders relevanten Zahl der Gewaltkriminalität sieht es ein bisschen anders aus. Die ist 24 im Vergleich zu 23 leicht gestiegen. Besonders auffällige Anstiege gab es bei Kindern, Jugendlichen und nicht-deutschen Tatverdächtigen. Und eine Zahl, die die Statistik dieses Jahr zum ersten Mal ermittelt, sorgt besonders für Aufruhr. Die Tatverdächtigenbelastungszahl. Schöne Abkürzung, TVBC, für deutsche und nicht-deutsche Tatverdächtige. Die liegt bei deutschen Tatverdächtigen bei 1878. Das heißt, von 100.000 deutschen Einwohnern werden statistisch 1878 ab 8 Jahren straffällig. Bei nicht-deutschen Tatverdächtigen liegt diese Zahl dagegen bei 5091. Michael, hat da mit Blick auf diese Zahlen der konservative Kommentator Norbert Bolz, den ich hier mal einbringen will, recht, wenn er sagt, Deutschland habe ein massives Integrationsproblem?
Ja, wir haben jedenfalls Integrationsdefizite. Das ist offensichtlich. Jeder, der sich mit Integration befasst, wird das bestätigen. Und wir haben ein Problem mit jungen Männern, manchmal auch aus anderen Kulturkreisen, die sich hier weder integrieren wollen, noch aus vielleicht anderen Gründen ihrer Sozialisierung, ihrer Herkunft, ihrer Gewaltaffinität, auch ihren Gewalterfahrungen, Probleme haben, sich hier an Recht und Ordnung zu halten. Jetzt kommt dann immer sofort, ja, ihr guckt immer nur auf diese Gruppe. Ja, ich kann ja nun nicht die jungen deutschen männlichen Hooligan Arschlöcher, sage ich jetzt mal, die hier gewalttätig werden,
beim ersten FC Köln.
Die gibt's und die sind ganz schlimm. Und das sind auch alles junge Männer. Die sind aber nun mal hier, das sind Deutsche. Ich kann jetzt nur, weil ich mit denen noch nicht richtig klarkomme, kann ich ja nicht sagen, wir dürfen aber trotzdem keine Maßnahmen irgendwie umsetzen, dass nicht weitere junge Männer, die Probleme mit der Straffälligkeit haben, reinzuholen ins Land. Insofern, ich muss über die nicht-deutschen Tatverdächtigen, die überproportional in der Statistik sind, selbstverständlich reden. Und trotzdem die deutschen Tatverdächtigen, die auch oft jung und männlich und Machos sind, genauso hart rannehmen.
Ich wäre ja total dafür, sich Maßnahmen zu überlegen, die mit dem Problem insgesamt klarkommen und nicht differenzieren nach mit den einen so und mit den anderen muss ich so umgehen. Und natürlich muss
ja, die einen kommen aber obendrauf, auf die ohnehin bestehenden Probleme mit jungen Männern, die ja schon hier leben, Deutsche wie Nicht-Deutsche, die hier halt leben. Und jetzt hole ich noch zusätzlich Problemkandidaten rein. Das ist doch...
Ja, aber also ein junger Mann ist ja nicht per se ein Problemkandidat. Ne?
Aber
also,
statistisch schon öfter.
Ja, natürlich schon öfter. Und das ist also sozusagen, deswegen einmal muss man auf Statistik gucken und ich will gar nicht sagen, dass es kein Problem gibt. Nur man muss sich so ein bisschen die Relationen angucken und fragen, auf was muss ich schauen? Muss ich einen Umgang mit jungen Männern finden? Muss ich einen Umgang mit Prekariat finden, das auch Kriminalität sozusagen befördert? Und es gibt ja politische Maßnahmen in diesem Land und die Union fordert noch mehr davon, die Prekariat gerade für bestimmte Gruppen auch befördern, also Integration.
Indem die Leistungen für Leute, die nicht anerkannt sind, sogar noch reduziert werden auf Bett, Wasser und Brot.
Zum Beispiel, genau. Bettbrot, Seife oder so Sachen wie die Bezahlkarte, wo die Union jetzt ja auch gerne möchte, dass diese sozusagen solidarischen Tauschgeschäfte, die es gibt, dass man Leuten Bargeld gibt für Gutscheine, dass das unter Strafe gestellt wird. Aber erstens finde ich es wichtig bei der Kriminalstatistik, dass es nicht Straffällige sind, sondern es sind Tatverdächtige. Ob die am Ende verurteilt werden oder nicht, ist immer noch eine andere Frage. Da muss man sehen, bestimmte Leute, Nicht-Deutsche, werden häufiger angezeigt. Auch die Anzeigebereitschaft ist höher. Es gibt eine Überrepräsentation natürlich junger Menschen, Männer in bestimmten Gruppen und so weiter. Das heißt alles nicht, du schüttelst den Kopf, ja, dass man das, da nicht...
Dieses Argument kenne ich, aber du kannst ja auch die Aufklärungsquote dir anschauen in der PKS und die bedeutet, dass von diesen Tatverdächtigen zu 70-80% tatsächlich dann auch die Täter werden. Wahrscheinlich hat die Polizei schon so eine ungefähre Ahnung, wer tatverdächtig ist. Sonst gäbe es ja nicht so eine hohe Aufklärungsquote. Also das ist wirklich eine Schutzbehauptung zu sagen, ob sie immer die Richtigen da haben.
Nee, das ist einer von mehreren Punkten. Ich habe ja eben gerade auch gesagt, schaut mal vielleicht auf Bedingungen, die Straffälligkeit befördern und so weiter. Und da gibt's, glaube ich, andere Gegenmaßnahmen als abschieben und nicht reinlassen.
Und da sind wir wieder genau bei dem, was wir vorher auch schon diskutiert haben. Schaffen wir gute Möglichkeiten zur Integration oder nicht? Ich glaube, Michael, wenn wir beide als noch jüngere Männer zusammen mit 100 weiteren jungen Männern in unseren 20ern, also zur besten Zeit quasi, ohne die Möglichkeit, uns zu betätigen, in Massenunterkünften...
Absolut.
Arm,
absolut.
Perspektivlos gesessen hätten, wäre unsere Gewaltbereitschaft wahrscheinlich sehr viel höher, als wie es tatsächlich gelaufen ist, aus stabilem Elternhaus kommen, studieren könnt etc.
Erstens völlig richtig, zweitens war ich auch als Deutscher ein junger, schwieriger Kandidat in meinen Jahren zwischen 14 bis vielleicht sogar 20. Also insofern,
bist du auch in der PKS aufgetaucht?
Nee, da zum Glück glaube ich noch nicht. Nee, ich glaube, es ist dann nie zu einer echten Anzeige gekommen, aber es waren schon schwierige Fälle dabei. Insofern, ja, du hast recht und natürlich gibt es Kandidaten und es gibt auch Strukturen, die das befördern. Deswegen habe ich ja immer gesagt, wenn die hier sind, warum dürfen sie dann nicht arbeiten? Warum müssen die erst durch diverse Qualifizierungen und Schulungen? Wir haben auch 800.000 offene Jobs, die nicht zwingend alle die deutsche Sprache benötigen. Also natürlich müssen sie ins Leben integriert werden. Natürlich macht jemand mehr Quatsch, wenn er nichts zu tun hat. Das ist doch alles offensichtlich.
Iris, du hast private, persönliche Einblicke auch, wie es ist, weil dein Vater, ich glaube in den 70er Jahren war es, aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist auch aus politischen Gründen quasi, hat er die Türkei verlassen. Wie wurde er empfangen und wie blickst du darauf, wie junge Asylsuchende heute, wie mit denen umgegangen wird? Hat es da eine Entwicklung gegeben und wenn ja, in welche Richtung aus deiner Sicht?
Nach hinten. Also
ist es schlechter geworden?
Ich finde, ja, also gut, wenn man nochmal zurückguckt, wann er gekommen ist, also eben ne, mit großer Hoffnung und Deutschland als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dass man sich hier entwickeln kann. Also er ist nicht den Weg übers Asyl gegangen, sondern er ist als Gastarbeiter gekommen, hat bei Ford dann am Band gestanden und hatte aber natürlich die Träume, dass er irgendwie was Besseres werden kann, dass er wollte politischer Karikaturist werden. Also er war sehr ambitioniert und das war eigentlich dann ein Kulturschock. Also das war schon so, dass alleine die Verbindung von meiner Mutter und ihm, von dem deutschen Teil der Familie, nicht akzeptiert wurde.
Also dein Vater wurde nicht akzeptiert?
Nein,
von
der durfte die Wohnung meiner Oma gar nicht betreten. Also ich habe meine Oma sowieso erst sehr viel später kennengelernt, weil die hatten den Kontakt auch ganz abgebrochen. Dann irgendwann knüpfte man dann wieder an. Und ich habe bei meinem Vater schon auch gesehen, dass diese Verwundung, diese Verletzung immer da gewesen ist. Ne? Man ist nie gut genug und es ist immer, man bleibt immer doch der Kanacke, der Kameltreiber, der Pasalak, der irgendwie hier sowieso nur zu nichts taugt. Und das ist so eine Verwundung, die sich auch so vererbt, die sich auch so auf mich so überträgt, ne? Weil ich durchaus auch zur Kenntnis nehme, dass viele, die dafür protestieren, dass wir mehr Migration und Einwanderung, vor allen Dingen auch Humane brauchen, dass das häufig dann die sind, die damit dann aber gar nichts zu tun haben. Also die weder irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund im Freundeskreis haben, noch irgendwie in Gegenden wohnen, wo dann die Flüchtlingsunterkunft gegenüber ist und bei der Schulwahl immer ganz penibel darauf achten, dass da bitte nicht ein so hoher Ausländeranteil ist. Also deswegen schlugen da immer so zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass es eine Überforderung gibt, aber eben habe ich mir immer ein bisschen mehr Ehrlichkeit gewünscht, weil so ist es natürlich auch total unbefriedigend.
Du hast gerade was gesagt, da muss ich mal nachfragen. Inwiefern überträgt sich das heute noch auf dich als jemand, der für die ARD den Deutschen fast jeden Abend in der Tagesschau das Weltgeschehen oder zumindest das Berliner Geschehen einordnet?
Ja, man hat irgendwie, also ich bin so ein bisschen schizophren aufgewachsen, weil mein Vater Angst hatte, dass ich mit seinem Namen oder mit seiner Herkunft irgendwie Probleme hätte, eben halt genauso mich zu integrieren, genau die gleichen Probleme bekomme, die er auch hatte. Und dann wächst man eben mit so einer Gewissheit auf, so okay, das ist jetzt was ganz Schlimmes und das darf auf gar keinen Fall, darf irgendeiner wissen, dass ich einen türkischen Vater habe. Und das macht ja was mit dir, ne? Also ich weiß, dass ich immer Schweißausbrüche bekommen habe, wenn mich jemand irgendwie gefragt hat, wo meine Eltern herkommen. Das war für mich, da habe ich Todesängste ausgestanden, weil ich gedacht habe, wenn die mich jetzt hier entdecken, dann fliege ich hier wieder raus. Und irgendwann, klar, je älter man wird und dann hast du deinen Bildungsweg dann irgendwie trotzdem gemacht und dann kehrt sich das um. Also mittlerweile habe ich das natürlich nicht mehr. Aber wenn ich heute so diese Diskussion verfolge und auch mit Jugendlichen in Kontakt bin, dann finde ich das super traurig, weil ich das genau das Gleiche wieder sehe. Und wenn wir noch nicht mal akzeptieren können, dass der Islam mittlerweile vielleicht auch doch zu Deutschland gehören könnte, was das ausgelöst hat damals, das finde ich immer noch total schockierend.
Du hattest ja eingangs gesagt, du siehst sogar einen Rückschritt im Umgang mit Migranten. Hängt vielleicht aber schon auch damit zusammen, dass es heute zahlenmäßig einfach tatsächlich mehr sind, oder?
Da bin ich mir nicht
sicher. Oder ist es
so
rein die
sicher.
Einstellung?
Ich glaube schon, dass sich da was getan hat. Also das war, ich habe jetzt gerade ja schon Christian Wulff zitiert, ne? Also bis dahin fand ich irgendwie, waren wir echt auf einem guten Weg. Ich hatte das Gefühl, in den 90er Jahren, Anfang der Nullerjahre, waren wir sehr viel weiter und offener. Und dann ging es auf einmal wieder so rückwärts mit Sarrazin. Deutschland schafft sich ab, wo dann so, auch derjenige, der einen Gemüseladen betreibt, auf einmal nicht gut genug war. Da reden wir ja noch gar nicht über die, die 2015 gekommen sind. Und ich kann das durchaus auch sehen mit Blick auf die Kriminalitätsstatistik, mit Blick auf gerade was so Sexualstraftaten angeht. Das ist scheiße. Und das will ich überhaupt nicht schönreden. Und das hat vielleicht auch miteinander zu tun. Und vielleicht müssen wir uns da einfach auch ein bisschen ehrlicher machen.
Ich finde, mich macht das sehr nachträglich, was du sagst. Wieso schaffen wir es nicht, eine Willkommenskultur von Migranten und Mehrheitsgesellschaft hinzubekommen, die einfach klar ist, die offen ist, die Diversität liebt und schätzt, weil jeder weiß, was für ein armseliges Land wir ohne Zuwanderer werden. In allen Bereichen. Und trotzdem die Probleme klar zu adressieren, ohne dass jeder sofort in seine ideologischen Reflexe fällt und sagt, das ist von der Union, das geht auf gar keinen Fall und das sind wieder die Linken, das geht an. Und da wünschte ich mir, dass mehr von den Migranten oder den Menschen mit Migrationshintergrund Teil dieser öffentlichen Debatte werden und sich zusammenschließen zu einem großen Gruppe, die sagt, das geht und das geht nicht. Das erwarten wir von denen, die kommen. Das sind allerdings leider auch unsere Regeln.
Weil
das kann doch so schwer nicht sein.
Das ist ja eine wirklich krasse Entwicklung. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass sehr viele oder ich kenne doch einige aus dem migrantischen Milieu, die jetzt auch die AfD wählen.
Du, dagegen bin ich hier ein ganz sanfter Mitte-Links-Kommentator.
Jetzt mal ohne Witz, ja. Weil man natürlich auch so den Eindruck hat, dass diejenigen, die so vor Jahrzehnten gekommen sind, dass die eben jetzt auf einmal in auch so ein schlechtes Licht gerückt werden durch genau. die neue Zuwanderung. Und man wünscht sich eigentlich da ein härteres Vorgehen. Also es ist total schräg. Das muss man erstmal irgendwie im Gehirn sortiert bekommen.
Ich finde, da gehört aber ja auch dazu anzuerkennen, dass Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, kein monolithischer Block sind. Ne? Die sind nicht alle links, die fordern nicht alle total liberales Einwanderungs- oder Asylrecht. Die haben ja auch total das Recht dazu, eine politisch heterogene Gruppe zu sein. Und wenn es einen Rechtsruck in der Gesellschaft gibt, dann schließt der ja auch so eine Gruppe nicht aus. Und ich finde trotzdem auch, und du hast gerade gesagt, dass du nachdenklich bist, der Diskurs ist ja keiner, der differenziert. Und wenn wir über Einschränkungen im Asylrecht sprechen und über illegale Migration, und das wird mit so einer Pauschalität gemacht, das kommt ja bei Menschen insgesamt an. Man sieht es auch in Befragungen von ausländischen Fachkräften, die in Deutschland sehr unzufrieden sind, hier nicht gerne bleiben wollen, sich hier nicht willkommen fühlen. Und man sieht es durchaus auch in Gesprächen mit Menschen, die gar nicht selber hierher migriert sind, die Kinder und Enkelkinder von Leuten, die natürlich auch auf der Straße diesem Diskurs begegnen und immer gespiegelt bekommen, ihr gehört hier eigentlich nicht wirklich dazu, wir wollen euch hier nicht. Und das macht auch was mit, das macht ja noch mehr mit dieser gesellschaftlichen Grundstimmung.
Deswegen würde ich auch illegale Migration nie sagen. Aber trotzdem musst du ein Wort dafür finden und deswegen sagen die Politiker irreguläre Migration. Die Migration, die weder gewünscht noch irgendwie rechtsstaatlich abzuarbeiten ist. Dazu muss es natürlich ein Begriffspaar geben, aber illegal ist niemand.
Aber irreguläre Migration ist ja nicht rechtsstaatlich. Ja, das ist der ganz reguläre Begriff für Menschen, die nach geltendem Recht nach Deutschland kommen und Asyl beantragen. Und
darum geht ja um den zweiten und dritten Schritt dann.
Nee, wenn Friedrich Merz von irregulärer Migration spricht, dann meint er ja alle Asylsuchenden, die erstmal irregulär über die Grenze kommen und hier Asyl beantragen.
Du weißt, was Friedrich Merz denkt.
Das sieht man ja, wenn man in die Zahlen guckt, die er dann auch meint.
Wir haben schon viel darüber gesprochen, was Friedrich Merz sich zumindest ursprünglich mal gewünscht hat für die Migration. Eine besonders kontroverse Forderung will ich hier noch auf den Tisch legen von Seiten der Union. Die findet sich zumindest noch in diesem Zwischenstand der Arbeitsgruppen. Terrorunterstützern, Antisemiten und Extremisten solle die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden können, wenn sie noch eine zweite Staatsangehörigkeit besitzen. Wie blickst du darauf, Michael? Ist das wirksame Verbrechensbekämpfung oder was?
Ja, ein schwieriger Punkt. Größter Knackpunkt bei der Sozialdemokratie ist genau diese Passage in der Arbeitsgruppe, eben nicht die Themen, über die wir jetzt gerade bei der Migrationswende gesprochen haben. Die sind alle für Zurückweisung und manche sogar für Drittstaatsverfahren. Geh mal in die Reihen der SPD-Ministerpräsidenten. Aber das ist ein Punkt, weil das ist das Allerletzte. Das weißt du besser als ich. Juristen kennen sich damit aus. Aber den Entzug der Staatsbürgerschaft ist ein ganz hartes Schwert. Und trotzdem habe ich, als ich diesen Satz gelesen habe, erstmal gedacht, ja klar, ein Terrorunterstützer, der offensichtlich diese freiheitlich-rechtliche Ordnung in diesem Land, in dem er lebt, vernichten will, zerstören will, warum darf ich dem nicht die Staatsbürgerschaft entziehen? Ich finde es schwierig, ich bin da nicht abgeschlossen.
Ich glaube, bei Terrorunterstützern würden wir uns noch am ehesten einigen können. Bei Antisemiten und Extremisten wollen wir auch nicht haben, aber die Definitionssache und die Sorge, dass man sich da willkürlicher Beurteilung aussetzt, ist, glaube ich, vorhanden. Iris, an dich die Frage, was wäre ein solcher Beschluss, welche Folge hätte die für die rund 25% Deutschen mit Migrationshintergrund in Deutschland?
Du hast da ja sowieso schon den Begriff drin, Antisemitismus, Antisemit. Ne? Und das ist sowieso etwas, was in der arabisch-türkischen Community gerade seit dem 7. Oktober, seit den schrecklichen Anschlägen auf Israel ohnehin sich so ein bisschen Bahn bricht, dass man das Gefühl hat, nur noch ein Mensch zweiter Klasse zu sein, weil viele sich eben aus diesen Communities das Gefühl haben, dass ihr Leid, dass das, was in Gaza mit den Zivilisten passiert, nicht in ähnlicher Weise gesehen wird, dass man relativ schnell in den Verdacht gerät, antisemitisch zu sein. Wir haben hier eine Reihe von nicht Gesetzgebung, aber doch ein paar Beschlüssen, die eine Unsicherheit auslösen. Das sind diese sogenannten Antisemitismus-Resolutionen des Deutschen Bundestages. Und wir haben ein relativ doch hartes Vorgehen. Also ich war jetzt auf vielen 1. Mai-Demos in meiner Zeit beim RBB. Ich kann da durchaus erkennen, dass es das polizeiliche Vorgehen ein anderes ist als auf einer pro-palästinensischen Demo. Und wenn du jetzt hier noch diese Einflugschneise hast, dass deine Staatsbürgerschaft entzogen werden kann mit einem Begriff, der so schwierig zu greifen ist.
Würde zu großer Verunsicherung führen?
Mega krass. Wirklich, lass mich noch eins anfügen. Und ich finde es von einem anderen Hintergrund auch noch problematisch, weil ihr gesagt habt, Terrorunterstützer, ja klar, sind wir uns auch total einig. Aber das wäre ja wie so eine Art Doppelbestrafung, weil wir haben ja jetzt schon Strafgesetze, die gewisse Dinge unter Strafe stellen. Ne? Ob das Terrorunterstützung ist, ob das Volksverhetzung ist, wenn du dich wirklich so krass antisemitisch äußerst, dass es auch wirklich rechtlich relevant ist. Und dann hast du nicht nur die Verurteilung oder Bestrafung auf dem strafrechtlichen normalen Weg, sondern du verlierst auch noch deine Staatsbürgerschaft.
Ich gebe dir total recht. Ich sehe das total kritisch und ich finde,
von Seiten der Union.
Staatsangehörigkeit ist so ein fundamentales Gut. Ja, das macht aus, wer ich bin, welche Rechte ich habe, wo ich verortet bin. Und die Union hat sich ja bei der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, die auch den Doppelpass möglich gemacht hat, so darüber empört, dass das eine Verramschung und Entwertung des deutschen Passes sei. Ich finde, wenn man jetzt Staatsangehörigkeiten sozusagen einfach wieder aberkennen kann, das ist eine Entwertung des deutschen Passes. Und es macht auch, da spreche ich jetzt einmal aus jüdischer Perspektive, es macht mich als Jüdin in Deutschland nicht sicherer, sondern es polarisiert weiter, es eskaliert die Stimmung immer weiter. Und es ist auch ein Signal, ja, sozusagen, das steht jetzt für eine bestimmte Gruppe. Du hast alle Unsicherheiten mit irgendwie, wie fasst man den Begriff schon genannt. Aber es ist auch ein Signal ja an alle Menschen mit einem Doppelpass in diesem Land, dass sie sozusagen für immer und ewig nur Deutsche auf Probe sind. Weil dieser Grund, aus dem jetzt die Union möchte, dass man wieder ausbürgern kann, der hat ja mit der Staatsbürgerschaft selber überhaupt nichts zu tun. Es ist nicht, ich habe betrogen bei der Einbürgerung oder so.
Genau, was ja möglich ist, ne?
Ja, nee, ich gebe dir doch recht in dem, was du sagst. Niemand wird in die Staatenlosigkeit entlassen, muss man schon noch mal einmal eben sagen. Aber ja, du hast recht, die Staatsbürgerschaft am Ende ist eine Art Existenzrecht. Trotzdem sagt die Union, und das ist die eigentliche Debatte, die sie hätte auch weiterführen sollen, wir möchten nicht, dass schon nach 3 Jahren mit relativ geringen Kriterien jemand die Staatsbürgerschaft bekommt. Es sollte, der Satz ist ja nicht falsch, es sollte am Ende eines Integrationsprozesses sein, diese Staatsbürgerschaft, und nicht am Anfang. Und das haben sie jetzt irgendwie vergessen in der Debatte und machen diese Entzugsdebatte auf, die ich auch falsch finde.
So, wir haben zwar in unserer Debatte hier es nicht ganz geschafft, zu 100% die künftige kluge Migrationspolitik zu finden, aber wir haben immerhin eines erreicht. Wir haben Michael Bröker nachdenklich gemacht. Also damit müssen wir uns für heute zufrieden geben. Ihr habt mir dankenswerterweise noch eure Rubrik der Woche mitgebracht zu Themen, die nichts mit unserem Hauptthema zu tun haben. Und wir fangen mit dir an. Dina, das ist deine Rubrik.
Der schönste Satz der Woche.
Mein schönster Satz der Woche kommt von Cory Booker, diesem demokratischen Senator aus New Jersey, der in der Nacht, also von Montag auf Dienstag, über 25 Stunden gesprochen
hat. Der neue Rekord.
Der neue Rekord für die längste Rede. Eine Protestrede gegen Donald Trump und die Trump-Regierung und die massiven Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaat in den USA, in der er sich auch immer wieder bezogen hat auf die Bürgerrechtsbewegung und die US-amerikanische Verfassung, um die es auch in diesem Satz geht. Da sagte er, ich bin der 4. schwarze Mensch, der von der Bevölkerung in dieses Gremium gewählt wurde, weil Generationen so sehr an dieses Dokument, also die Verfassung, geglaubt haben, dass sie es verwirklichen wollten. Und ich finde, das ist was, ja, was wir uns sozusagen in Zeiten, wo Demokratie international unter Beschuss steht, merken können. Auch zu schauen auf Kämpfe, die gekämpft wurden und die dazu geführt haben, wo wir heute sind.
Auch eine Erinnerung daran, dass Migrationsdebatten woanders noch ganz anders geführt werden als gerade bei uns. Vielen Dank, Dina. Deine Rubrik der Woche, Michael.
Der Dödel der Woche.
Ja, ich bin wesentlich banaler unterwegs. Armin Laschet. Ich finde, man muss einfach am Ende dieser Woche nochmal über den Mann reden, der eigentlich dieses wunderbare Comeback geschafft hatte. Starke Reden gegen die AfD im Bundestag. Er war wieder ein außenpolitisch geschätzter Ansprechpartner in Talkshows. Und dann fährt der 100 in der 50er-Zone und er findet irgendwelche komischen Menschen, die ihn da angeblich verfolgt haben, anstatt einfach das Geld zu zahlen, sich zu entschuldigen und zu sagen, das war's.
Und das als Verteidigungsminister.
Okay, das war jetzt der Meta-Witz. Schöne Grüße an Boris Pistorius. Also das weckt bei mir ganz starke Gefühle. Ich frage mich, warum die Bild-Zeitung gerade jetzt, da die Debatte so Fahrt aufnahm, wird er der künftige Außenminister mit einem Vergehen, ganz klar, aus, glaube ich, dem Sommer 24 so aufwartet.
Die haben doch einen Giftschrank. Die haben doch einen Giftschrank, wo sie immer mal...
Ja.
Also ich glaube auch, der Kollege hatte diese Geschichte vielleicht schon etwas länger im Block. Vielleicht brauchte er noch eine finale Bestätigung.
So, und jetzt aber an uns, wenn wir uns einmal in die Augen schauen. Ist das aus eurer Sicht ein Grund, warum er nicht Außenminister werden kann? Ich sage nämlich ganz klar, aus meiner Sicht nein. Wir sind alle schon mal zu schnell gefahren. Und wenn er quasi da die richtige Schlüsse draus zieht, dann spricht für mich nichts dagegen, warum er nicht Außenminister sein soll. Ich finde seine verbindende, integrative Art, gerade in diesen Zeiten auf dieser Position, gut. Und ich meine, er lächelt ja bekanntlich oft und gern, manchmal auch ein bisschen zu viel. Aber wenn das Gesicht Deutschlands draußen in der Welt mal wieder ein konsequent freundliches ist, wäre es mir zumindest auch sympathisch.
Guido Westerwelle, Annalena Baerbock, warum dann nicht auch Armin Laschet?
Böse.
So, und damit sind wir bei dir, Iris.
Die Frechheit der Woche.
Ja, die Frechheit der Woche. Also das war für mich Julia Klöckner, als sie der linken Abgeordneten, also nicht direkt, aber doch irgendwie so en passant angedeutet hat, dass sie die Cansin Köktürk hatte, glaube ich, beim ersten Tag so ein palästinensisches Tuch als Bandana an, also relativ dezent, klein. Und das fand sie zu viel, das sollte man nicht tragen. Ich finde es wirklich eine Frechheit vor dem Hintergrund, was wir da diskutieren. Es war jetzt, der Guardian hat es nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt, 15 medizinische Mitarbeiter, die in Gaza erschossen worden sind, offenbar wirklich erschossen aus nächster Nähe. Da, finde ich, kann man auch wirklich auch einen klitzekleinen Miniraum lassen für die Solidarisierung auf der anderen Seite.
Ich sag jetzt einatmen.
Seht ihr das auch so?
Ich finde, diese ganze Diskussion um die Kofia ist so unglaublich anstrengend, ja, weil dann von anderer Seite dann gesagt wird, hat ja auch eine Grünen-Abgeordnete gerade lang und breit erklärt, dass das ein per se antisemitisches Symbol sei, was völliger Quatsch ist, und gleichzeitig ist es so ein, und da rede ich jetzt nicht über PalästinenserInnen, sondern in so einer sozusagen Bubble drumherum, so ein Instrument von so Virtue Signaling geworden und um so sozusagen so ein, ich zeige, ich stehe auf der moralisch richtigen Seite, habe eine Palästina-Flagge auf dem Handy kleben, eine Kufia um und so weiter. Ich finde, wenn es um den Bundestag geht, dann ist so ein bisschen die Frage, wie konsequent wird da durchgesetzt die Hausordnung in Bezug auf andere Symbole. Möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber der Streit um die Kufia an sich ist unglaublich anstrengend.
Ich finde, wenn man irgendwann mit einer Kippa ganz gefahrlos durch bestimmte Viertel in Deutschland gehen darf, dann sollte man auch Palitücher im Bundestag erlauben.
Jetzt könnt ihr mir abschließend noch helfen beim Blick in die nächste Woche. Ende nächster Woche, was glaubt ihr, wird dann das drängende Thema der Woche sein, was hier im Apofika Presseclub debattiert wird?
Und nächste Woche?
Angesichts verschiedenster Kriege und Krisen in der Welt weiß ich nicht genau, ob Koalitionsvertrag es trägt oder nicht. Wenn die Welt nicht untergeht, dann wahrscheinlich der Koalitionsvertrag.
Wird der kommen nächste Woche, Michael?
Ja, ich glaube, wenn du Freitag aufnimmst für Samstag, kannst du über den Koalitionsvertrag diskutieren.
Ja, Iris? Da schließe ich mich an.
Gott sei Dank, da muss ich nicht über Zölle diskutieren.
Ach, ich scheiße, so wenig wir Warnung haben hier von. Gar nicht über Zölle gesprochen. Stimmt.
Macht nichts, wir sind am Ende. Vielen Dank, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank.
Schön,
eben,
dass
danke.
Ihr da wart. Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.